SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Die Sommerpause ist zu Ende und das SkyTail Podcast-Team gut erholt aus dem Urlaub zurück. Mit jeder Menge neuer, aufregender und aktueller Themen, bei denen sich alles wieder um die IT-Sicherheit, um Betrügereien im Netz, um neue Bedrohungen und Maschen der Hacker dreht. Und natürlich darum, wie Sie, liebe Hörer, sich schützen können. Heute sprechen wir unter anderem über unsinnige Captures, über Fluch und Segen der KI, über Pick-Butchering und über Microsoft. Bei mir im Studio ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, beginnen wir heute mit einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt oder besser, das mich schon seit Jahren tierisch nervt. Das sind diese Captures. Weißt du eigentlich, wofür das die Abkürzung ist?
Capture me if you can.
Na klar, nein, ehrlich gesagt, ich musste die Details auch nochmal genau nachgucken. Ich wusste, es hat irgendwas mit Turing und Menschen zu tun, aber es heißt Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Also ein vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen.
Aber schön, du bist Sicherheitsexperte, du musst ja sowas eigentlich auch wissen, ist ja Basiswissen sowas.
Genau.
Auf jeden Fall werden diese Captures genutzt, um im Web festzustellen, dass da ein Mensch vor dem Bildschirm sitzt und keine Maschine, also um Spams und Missbrauch zu verhindern. Und zwar mit Fragen wie, klicken Sie alle Bilder an, auf denen eine Ampel zu sehen ist. Wobei, ich finde ja, die Bilder sind meistens so klein, dass man da kaum was erkennt. Und ich muss den Test dann auch mehrmals wiederholen. Oder man muss diese unlesbaren Buchstaben entziffern, was ich auch nie schaffe. Und jetzt muss ich tatsächlich lesen, Bots absolvieren den Test inzwischen viel zuverlässiger und besser als Menschen. Das bringt also alles überhaupt nichts.
Ja, dabei macht man es ja schon extra schwierig. Du sagst ja jetzt gerade selbst, die Bilder sind klein und unlesbar. Das soll natürlich das auch den Computern erschweren und gerade dann wird irgendwie noch ein Rauschen drüber gelegt oder es ist irgendwie nur was im Hintergrund zu sehen. Das sind so Aufgaben, wo man dann versucht, das für Computer möglichst schwierig zu machen und für Menschen halt so schwierig, dass es gerade noch machbar ist. Aber tatsächlich hat sich jetzt eine Forschergruppe der Universität in Kalifornien dran gemacht und hat das Ganze untersucht. Und die haben 1400 Leute 10 Aufgaben lösen lassen mit dem Ergebnis, Bots sind tatsächlich bis zu 5-mal schneller als Menschen und haben eine Trefferquote von 80-100%. Und Menschen kommen angeblich sowieso nie über 85% heraus, also zumindest in dieser Studie. Also kurz zusammengefasst, wenn man das jetzt so sieht nach dieser Studie, bringen Captures also rein gar nichts, sondern, ja, wie du schon sagst, stören oder nerven nur.
Wird also höchste Zeit, da mal was Neues rauszufinden. Hast du da irgendwelche Vorschläge, Max, wie man Captures ersetzen könnte?
Es ist in der Tat nicht ganz leicht. Das soll ja wirklich auch, wie ich schon sagte, eine Aufgabe sein, die für Menschen einfach ist, aber für Computer wirklich schwierig zu lösen ist. Also man möchte natürlich trotzdem ein sicheres Ergebnis im Turing-Test haben, den es natürlich auch schon seit Ewigkeiten gibt. Und jetzt gehen Recapture, das ist so der verbreitetste Capture-Anbieter, beziehungsweise Google, zu denen gehört das Ganze nämlich, gehen her und ziehen noch viele zusätzliche Daten mit heran. Also die IP-Adresse, das kann natürlich besonders nervig sein, wenn du jetzt über ein VPN reinkommst oder über Tor oder wie auch immer. Und dann aber auch andere Cookies unter anderem. Und da an der Stelle gibt es natürlich auch immer wieder Kritik, weil das wirklich ein echtes Datenschutzthema ist, gerade bei Recapture. Also insofern steht das wirklich nicht zu Unrecht in der Kritik. Und also ich persönlich browse sehr viel im Privatmodus und da habe ich dann in den seltensten Fällen wirklich irgendwie Cookies aktiv und ich habe das Gefühl, ich muss wirklich 5-6 Mal, wenn ich mich irgendwo einlogge, Captures beantworten, obwohl sie richtig sind, also meine ich zumindest. Und also ich bin, weiß ich nicht, im Vergleich zu den Kollegen immer irgendwie viel länger unterwegs. Gerade wenn ich im VPN bin, dann merke ich es nochmal besonders. Also da merke ich einen Unterschied zwischen ganz normaler Internetzugang oder eben auch übers VPN. Das ist wirklich nervig. Na gut, also es gibt tatsächlich ein paar Ansätze. Einige sind schon etwas älter, haben sich vielleicht noch nicht so ganz durchgesetzt. Also zum Beispiel kann man im Formular, was man abschicken möchte, per CSS einige Felder verstecken.
Ja.
Und wenn der Bot nicht unbedingt explizit für meine Seite geschrieben wurde, sondern einfach ein generischer Bot ist, werden diese versteckten Formularfelder, die Menschen nicht sehen, ja, wie gesagt, die sind per CSS ausgeblendet, werden die vom Bot häufig einfach mit ausgefüllt, weil sie einfach da sind. Und dann kann man zum Beispiel erkennen, ja, okay, das war jetzt ein Bot. wie gesagt, funktioniert nur, wenn der jetzt nicht spezifisch für deine Seite angepasst wurde. Dann gibt es noch ein paar weitere Varianten, auch von kommerziellen Anbietern tatsächlich, in dem Fall Friendly Capture oder Age Capture. Die kommen etwas datenschutzfreundlicher aus damit tatsächlich und werben eben auch damit, dass sie DSGVO-konform sind. Aha. Und da hast du tatsächlich weniger Versuche, die du durchführen musst und sind deswegen etwas angenehmer auszufüllen und haben manchmal so, etwas andere Aufgaben, aber kommen in der Regel mit ein, zwei Versuchen aus, weil die einfach von der Aufgabenstellung, glaube ich, etwas zielgerichteter und präziser sind.
Aber ich höre schon, wir werden uns noch eine ganze Weile mit den alten Captures rumärgern müssen, bevor der wirklich was spruchreif ist, ne?
Ja, leider. Wie gesagt, ReCapture ist eins der verbreitetsten Capture-Systeme und damit, kriegen wir es, glaube ich, so schnell nicht los.
Wir haben diese Studie übrigens in unserer Videobeschreibung verlinkt. Können Sie also gerne mal nachlesen, was dabei rausgekommen ist über die Schlauheit von Bots und die Dummheit von Menschen. Apropos Dummheit von Menschen, die KI, die ja im Gegensatz zur Menschheit immer schlauer und besser wird, ist das nächste Thema. Die folgende Meldung erinnert mich da ein wenig an die legendäre Buntstiftwette bei Wetten, dass angeblich ist es Forschern gelungen, mit Hilfe der KI Passworteingaben von Tippgeräuschen aus zu ermitteln. Ernsthaft jetzt?
Vorsicht! Feind hört mit!
Ja, tatsächlich. Also ist wirklich ein spannender Ansatz, aber natürlich nicht unmöglich. Also die haben wirklich erst Tastentöne eines MacBook Pro mit einem iPhone einzeln aufgenommen und dann hinterher als Wellenformen und Spektrogramme dargestellt plus einige weitere Arbeitsschritte, um dann wirklich die Tasten für die KI visuell unterscheidbar und auch eindeutig identifizierbar zu machen. Und dann haben sie eine KI namens CodeNet damit trainiert und gefüttert.
Und wie hoch war da die Trefferquote am Ende?
Die lag tatsächlich bei 95%. Und bei einer Zoom-Konferenz, also über die Übermittlung, noch 93%. Über Skype immerhin noch 91,7%.
Ja.
Also tatsächlich auch eine reelle Gefahr, unter anderem eben auch bei Videokonferenzen. Aber auch, falls du per Malware beispielsweise das Mikrofon einschaltest und dann einfach Passwörter darüber über den Weg versuchst abzugreifen, was ja heute eigentlich kein Problem mehr ist. Natürlich muss man fairerweise dazu sagen, dass das wahrscheinlich sehr tastaturspezifisch ist, die ganze Geschichte. Also bei dem einen hakt vielleicht mal das I oder was auch immer, das ist vielleicht einfach Fertigungsungenauigkeiten.
Ja.
Aber das lässt sich natürlich vielleicht auch auf Modelle so ein bisschen eingrenzen. Ja, also beim MacBook Pro ist immer das i so ein bisschen anders, weil es, was weiß ich, dicker ist oder wie auch immer. Dadurch verlierst du vielleicht ein bisschen an Genauigkeit, aber kannst dann trotzdem, wenn du den Typ kennst, sicherlich noch gute Vorhersagen machen.
Und was kann ich jetzt dagegen machen? Ich meine, außer zu kontrollieren, ob mein Mikrofon ausgeschaltet ist, was ja bei einer Videokonferenz dann doch eher kontraproduktiv wäre.
Ja, das würde nicht wirklich viel helfen, ne? Ja, eigentlich kann man da nur wieder hergehen und sagen, nutzt doch bitte Passwortmanager, weil die wirklich für euch automatisch das Passwort eingeben. Natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, ja, aber dann wird ja das Masterpasswort, das muss man tatsächlich einmal eingeben. Das wäre die eine Variante. Oder Variante 2, Fido. Es gibt ja mittlerweile auch USB-Sticks oder Appliances oder eben Authentisierung über das Smartphone. Das bieten immer mehr Webseiten an, dass man sich eben über Fido authentisiert. Ein zusätzliches Token, was man in der Hand hat und darüber dann die Freigabe macht.
Mhm.
Entweder zusätzlich zum Passwort oder eben anstelle des Passworts. Mhm. Oder zweite Variante, Multifaktor-Authentisierung. Du hast eben noch einen Token-Code dabei. Den können sie dann vielleicht auch einmalig abgreifen, aber der ist ja eben auch nur einmalig oder 60 Sekunden gültig.
Ja, wobei 2FA ja auch nicht mehr so 100.000%ig sicher ist. Das hatten wir ja auch schon öfter hier bei uns im Podcast. Aber okay, bisher waren das ja nur Versuche von Forschenden. Mal abwarten, ob Hacker auch dieses neue Tool dann irgendwann nutzen werden. Ist ja zu befürchten, weil irgendwann greifen die sicher jede neue Technik ab. Aber in jedem Fall, indes nutzen die Hacker die KI neuerdings bei Betrugsmaschen im Kryptobereich.
Komplize KI hilft beim Krypto-Klau.
Ja, das ist eine neue Betrugsmasche, die nennt sich Pig-Butchering, weil hier wie auch da Opfer vor der Schlachtung wirklich stark gemästet werden. Also zum Beispiel bauen die Betrüger eine Beziehung oder eben auch eine Liebesbeziehung zum Opfer auf, ne, unter dem Stichwort Love-Scam.
Ja.
Und überreden ihn oder sie dann in Kryptowährungen zu investieren. Schicken auch Links zu Fake-Krypto-Seiten und lassen sie auch wirklich anfangs dort Gewinne machen.
Ja.
Und am Ende überreden sie sie dann wirklich auch mal größere Summen zu investieren, weil man hat ja schon Gewinne gemacht. Und am Ende, wen wundert's, sie verschwinden damit.
Und wo wird da jetzt die KI eingesetzt?
Ja, die KI wird an der Stelle eingesetzt, um bei den Chats wirklich im Love-Scan vertrauenswürdig zu wirken und immer die richtigen Worte zu finden. Das ist natürlich wirklich sehr angenehm, wenn man sich nicht immer den Schmalz wirklich nur aus den Fingern saugen muss. Also man könnte es nennen, automatisierte Anmache auf hohem Niveau.
Boah, die schrecken mittlerweile wirklich vor nichts mehr zurück. Ich habe jetzt gelesen, selbst Tagesschausprecher André Schünke wurde unlängst ein Opfer von Betrügern. Die nämlich hatten mit Hilfe der KI seine Stimme und sein Gesicht für Werbevideos missbraucht.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Gesichter- und Stimmenklau.
Ja, das ist wieder mal der klassische Deepfake-Betrug. Also die lassen Schünke auf Facebook in Werbevideos für eine Plattform für einen automatisierten Aktienhandel erscheinen und werben. Quantum heißt die. Und dort könnte man dann bequem 21.000 Euro im Monat verdienen. Mhm. Er sitzt dabei wirklich auch im Nachrichtenstudio. Das Ganze soll Vertrauen schaffen, also ein bekanntes Bild. Stimme und Bild sind aber tatsächlich gefälscht. Und ja, das ist natürlich schwierig. Gerade bei Promis aus dem Fernsehen ist Deepfake eigentlich gar kein Problem. Da gibt es ja genügend Material, um die KI wirklich auch damit zu füttern.
Ja, da ist es ja schon fast beruhigend, dass auch die KI nicht immer perfekt funktioniert und auch schon mal Unsinn macht. So zum Beispiel im Fall der KI-generierten Rezepte eines Supermarktes, was ich sehr lustig fand.
Bitte nicht nachkochen, liebe Kinder.
Ja, da geht es hauptsächlich um die neuseeländische Supermarktkette Pack and Save. Die haben eine App entwickelt, wo Nutzer im Haushalt vorhandene Lebensmittel eingeben können, worauf dann wirklich eine GPT-3-basierte KI passende Rezepte ausspuckt. Also gut, kennt man ja unter anderem eigentlich auch. Deutsche Rezept-Apps haben sowas natürlich auch im Programm.
Ja.
Die KI nutzt aber wirklich rücksichtslos alles, was man da an Zutaten eingibt und sortiert keinen Unsinn aus. So gibt es dann zum Beispiel eine Oreo-Gemüsepfanne, einen aromatischen Wassermix aus Bleiche und Ammoniak und sogar einen mysteriösen Fleischauflauf aus Menschenfleisch. Lecker. Also die Supermarktkette zeigte sich dann ziemlich enttäuscht über die zweckwidrige Verwendung der App durch eine kleine Minderheit, will die jetzt aber dann doch mal überarbeiten.
Die KI ist halt immer nur so schlau, wie der Mensch es zulässt und die ist ja auch abhängig von den Daten, mit denen sie gefüttert wird. Man kann KI sogar davon überzeugen, dass kompletter Unsinn richtig ist und die quatscht es dann einfach nach, wie die Teilnehmer eines öffentlichen Hackerwettbewerbs auf der Hackerkonferenz DEFCON in Las Vegas Mitte August demonstriert hatten.
Die hatten KIs, wie zum Beispiel der von OpenAI oder von Google, beigebracht, dass 9 plus 10 gleich 21 wäre, dass Obama in Kenia geboren sei oder haben die KI zur Ausgabe von Spionageanweisungen bewegt. Das sollten Sicherheitsmechanismen eigentlich grundsätzlich verhindern. Hm. Und ist aber tatsächlich auch im Juli schon Forschern gelungen, einer KI durch das automatisierte Anhängen von speziellen Zeichenfolgen an Benutzeranfragen die Bauanleitung für eine Bombe zu entlocken.
Ja, man muss auch immer berücksichtigen, dass ChatGPT und Co. ja immer noch in den Kinderschuhen stecken und dass er eigentlich noch im Argen ist. Da muss noch viel gearbeitet werden. Man sollte auf jeden Fall immer nur die kontrolliert nutzen und vor allem nicht alles glauben, was die von sich geben und die Ergebnisse wirklich stets mit höchster Vorsicht genießen. Wir hatten ja eben schon mal kurz beim Thema Pickbutchering das Thema Krypto gestreift. Ich würde da gerne noch mal kurz drauf zurückkommen. Es soll nämlich einige Sicherheitslücken geben, die es Angreifern ermöglichen, Wallets tatsächlich in Sekundenschnelle komplett leer zu räumen und das ohne Interaktion mit dem Benutzer oder mit dem Anbieter. Das hört sich ja schon ziemlich krass an. Wie funktioniert das?
Schwupps, da war die Wallet weg.
Man muss sagen, zum Glück sind die Sicherheitsexperten von Fireblocks drauf gestoßen und nicht die Hacker. Also vermutlich haben die es vorher nicht geschafft. Die haben entdeckt, dass in den Implementierungen, also wirklich nicht in den Krypto-Algorithmen selbst, sondern eben in den Implementierungen der meistgenutzten Protokolle, also zum Beispiel GG18 heißt das eine, GG20, Lindel20, die zum Beispiel bei Coinbase, Zengo, Binance und vielen anderen Anbietern im Einsatz sind, dass darin wirklich Schwachstellen enthalten sind.
Ja.
Und sie haben jetzt diese Gruppe von Schwachstellen Bitforge genannt, weil man damit eben auch bitweise private Schlüssel ausspähen kann oder fälschen kann oder nachmachen kann, sagen wir mal, viel besser. Also sie können speziell gestaltete Nachrichten abschicken und können damit dann immer Splitter von Schlüsseln in 16-Bit-Blöcken extrahieren. Bei einigen schafft man das dann, wenn man das 16 Mal wiederholt und hat dann sofort den kompletten privaten Schlüssel in der Hand.
Oha.
Bei anderen Implementierungen braucht man bis zu 1 Million Wiederholungen. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie sie es jetzt ganz genau implementiert haben.
Ja.
Aber wenn man dann einmal diesen Schlüssel in der Hand hat, hat man eben auch vollen Zugriff auf die Crypto-Wallets und kann das eben ja, für sich nachbilden. Ne? Die Sicherheit basiert quasi auf dem privaten Schlüssel.
Mhm.
Zengo und Coinbase sind jetzt auch schon hergegangen, haben die Sicherheitslücken schon schnell geschlossen. Bei den anderen Wallet-Anbietern ist das bisher noch nicht erfolgt. Die sind weiterhin anfällig für Bitforge.
Ja, man muss ja auch sagen, das Krypto-Hacking, das lohnt sich einfach für die Kriminellen, auch viel mehr als das Hacken von Unternehmensnetzwerken oder so. Und das zeigt auch ein ganz prominenter Fall eines Ehepaars aus New York, die jetzt in USA vor Gericht stehen.
Mal eben ein paar Milliarden abzocken.
Die sind hergegangen und haben bei einem Hackerangriff auf die Kryptobörse Bitfinex fast 120.000 Bitcoin erbeutet. Also das ist schon eine ganze Menge. 95.000 Bitcoin im Wert von damals 3,6 Milliarden US-Dollar konnte die Polizei dann bei der Verhaftung im letzten Jahr sicherstellen. Weitere 475 Millionen Dollar fand man später auch nochmal.
Ja.
Die haben das Ganze erbeutet, indem die beiden mehr als 2000 Transaktionen ausgelöst haben und fast 120.000 Bitcoins auf eine private Wallet dann hinterher überwiesen haben. Mhm. Anschließend haben sie die Spuren verwischt, indem sie unter anderem die Protokolldateien von den zuvor infiltrierten Systemen gelöscht haben. Und ja, danach haben sie noch die gestohlenen Gelder gewaschen oder haben es zumindest versucht im Darknet und auf Kryptobörsen. Einen Teil davon haben sie in Gold angelegt und haben es wirklich auch vergraben. Eigentlich keine ganz dumme Idee, also wie bei den Piraten damals, irgendwie wiederholt sich alles. Und ja, den beiden drohen jetzt aber einige Jahrzehnte hinter Gittern wegen Geldwäsche und Betrug.
Aber das muss man sich mal vorstellen, 3,6 Milliarden Dollar. Ich meine, da musste schon viele Unternehmen für erpressen, um an solche Summen zu kommen. Das scheint sich ja wirklich zu lohnen. Da bei den Kryptobörsen ist ja wohl auch noch nicht alles so sicher, wie es aussieht, ne?
Ja, ich würde auch sagen, klassischer Fall von Hals nicht voll bekommen, weil hätte man einfach ein bisschen früher aufgehört, dann wäre es vielleicht auch nicht so schnell aufgefallen.
Ja, vielleicht sollte man auch mal einfach mit der kleinen Kleckersumme von 1 Milliarde Dollar zufrieden sein.
Wird auch erstmal reichen.
Ja, reicht für eine warme Suppe. Lasst uns zum Thema Microsoft kommen. Dass die nun immer wieder mal mit Sicherheitslücken zu tun haben, mag ja durchaus daran liegen, dass sie einfach viele Programme im Angebot haben und auf vielen Hochzeiten tanzen und dass deren Produkte nun mal zu den meistgenutzten überhaupt zählen. Aber trotzdem ist Microsoft dann aber unter anderem auch wegen des Umgangs mit den Sicherheitslücken immer wieder im Gerede, so auch jetzt wieder mal.
Microsoft und die Sicherheitslücken. Mein Name ist Hase.
Vor allem wegen des Diebstahls zum Azure Master Key, bei dem wirklich viele Fragen offen geblieben sind.
Was war da passiert?
Chinesische Hacker sind hingegangen und haben einen Signierschlüssel für inaktive Microsoft-Konten gestohlen.
Mhm.
Und diese wurden dann verwendet, um in den Exchange Online und Azure AD-Konten von mindestens 2 Dutzend Organisationen, also so viel ist schon bekannt, einschließlich europäischen und amerikanischen Regierungsbehörden einzudringen.
Mhm.
Also unter anderem betroffen US-Außen- und Handelsministerium. Angeblich sollen dabei 3 Sicherheitslücken eine Rolle gespielt haben, von denen Microsoft aber nichts wissen will.
Nun war es ja, glaube ich, auch so, dass Microsoft diesen Hack selber gar nicht bemerkt hat und publik gemacht hat, sondern ein betroffener Azure-Kunde, genauer Mitarbeiter einer US-Regierungsbehörde, die dann seltsame Zugriffe auf ihre E-Mails registrierten.
Tatsächlich konnte man auch diesen Angriff überhaupt nur bemerken, wenn man dieses aufpreispflichtige Premium-Logging-Paket mitgebucht hat. Das hat Microsoft immerhin inzwischen geändert, wenn auch nur auf Druck von US-Stellen. Zudem hat Microsoft wieder einmal ziemlich viel abgewiegelt und vertuscht.
Mhm.
Nach der Devise immer nur das zugeben, was sowieso schon bekannt ist und nicht mehr als nötig. Das ist schon wirklich an dieser Stelle, weil es wirklich eine sehr umfangreiche Schwachstelle ist, die viele betrifft, ist das eigentlich schon fahrlässig. Es seien nur die Dienste Outlook und Exchange Online betroffen gewesen und das auch nur zeitweise.
Mhm.
Das sehen einige Sicherheitsunternehmen, wie zum Beispiel Wiz, was diesen Sicherheitsschlüssel analysiert hat, sehen das deutlich anders. Es seien alle Anwendungen betroffen, die eine persönliche Kontoauthentifizierung erfordern. Also unter anderem Outlook, SharePoint, Office 365, Teams, OneDrive und alle Drittanwendungen, die die Funktionalität Login with Microsoft nutzen.
Das heißt, ich bin auch als Privatanwender betroffen?
Ja, grundsätzlich auch möglich. Es gibt Tools von Wiz, mit denen man das überprüfen kann. Die setzen allerdings einiges an Know-how voraus.
Ist die Gefahr da denn jetzt vorbei? Ich meine, immerhin hat Microsoft ja inzwischen, glaube ich, den Schlüssel entfernt.
Ja, jein. Also Eingreifer können zwar seit dem 3. Juli keine neuen Tokens mehr generieren, aber trotzdem auch weiterhin mit den eventuell erbeuteten Benutzerdaten Zugang auf andere Konten sich verschaffen. Also bis heute ist das Ausmaß des Schadens immer noch nicht vollständig bekannt.
Die große Verbreitung von Microsoft-Produkten, die sorgt aber auch dafür, dass die Produkte selber immer öfter auch als Hacker-Tools eingesetzt werden. Dazu gibt es gleich mehrere ganz aktuelle Beispiele. So haben russische Kriminelle seit Mai bereits mehr als 40 globale Organisationen aus den Bereichen IT, Medien und auch Regierung mit Hilfe von Microsoft Teams erfolgreich angegriffen.
Ja, dazu nutzen sie bereits kompromittierte Microsoft 365-Konten von kleineren Unternehmen und verschicken von dort aus gefälschte Support-Nachrichten an die Mitarbeiter. Und dazu nutzen sie unter anderem die onmicrosoft.com erstellten Subdomains, die Microsoft normalerweise für Fallback-Zwecke verwendet. Ja, das heißt, du hast eine ganz normale, deine Domain, also unternehmensname.de oder .com oder wie auch immer. Aber deine Domäne hat quasi noch einen Fallback-Namen, unternehmensname.onmicrosoft.com.
Ja.
Und damit schaffen sie es tatsächlich, weil dieses Wort Microsoft.com da drin vorkommt, schaffen sie es tatsächlich, vertrauenswürdig zu erscheinen. Und Support-Anrufe gemacht und versuchten dann in die Firmenchats reinzukommen, an die Zwei-Faktor-Authentisierung Daten zu gelangen, was in einigen Fällen auch wirklich funktioniert hat. Microsoft hat jetzt diese gefälschten Support-Domains bereits gesperrt und auch die Betroffenen informiert.
Und wie Microsoft in dem Fall weiter auch ganz richtig rät, müsse man wirklich alle Authentifizierungsanfragen, die nicht vom Benutzer initiiert wurden, als bösartig behandeln. Das ist ein goldener Ratschlag, den man nicht oft genug wiederholen kann. Ein weiteres Beispiel, wie ein Microsoft-Tool als Angriffswaffe genutzt werden kann, wurde bisher noch nicht von Hackern eingesetzt, sondern nur in Anführungsstrichen von einem Sicherheitsexperten entdeckt. Hier liegt die Gefahr in Microsoft 365 Gastkonten.
Über die nämlich kann man Zugriff auf interne Anwendungen und sensible Daten einer Firma bekommen. Dazu braucht man eigentlich auch eine Power Apps-Lizenz. Die gibt es zwar nicht bei 365 Gastkonten, aber Microsoft selbst bietet auch Testlizenzen an. Damit können dann Angreifer über das Verzeichnis des anvisierten Microsoft 365-Mandanten Zugriff auf unternehmensintern freigegebene Power-Apps-Verbindungen verschaffen und können sogar eigene Anwendungen erstellen darin. Also im Test konnte der Sicherheitsexperte hergehen und mit einem selbstentwickelten Tool auf alle Arten von Azure- und SQL-Datenbanken, die von Power Apps verwendet wurden, zugreifen und auch von dort Daten abziehen.
Ja.
Schuld daran, dass das überhaupt so funktionieren konnte oder kann, ist aber auch der lasche Umgang von Unternehmen mit Anmeldeinformationen und Zugriffsrechten. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, da wird, glaube ich, viel geschludert. Ne? Da wird auch zum Teil, wenn alte Konten nicht mehr gelöscht oder wird großzügig verteilt, nehme ich mal an. Ne?
Ja, und das Übliche, ne? Dass du halt sagst, ja, wir haben irgendwelche Accounts, das sind Shared-Accounts oder Accounts für irgendwelche Systembenutzer, wo einfach keine guten Passwörter hinterlegt werden, die auch nie geändert werden und so weiter und so weiter. Oder Schulungs- und Test-Accounts, ja.
Ja, und irgendwann verliert dann der zuständige Mensch auch die Übersicht, was da schon alles rausgegangen ist und was eigentlich gelöscht werden müsste. Noch einmal Microsoft als Hacking-Tool. Wieder war es ein Sicherheitsforscher, der das herausfand. Dieses Mal geht es um OneDrive.
Dem Sicherheitsforscher ist es hier gelungen, OneDrive für Ransom-Angriffe zu missbrauchen. Also eigentlich soll ja OneDrive als Schutz fungieren, falls Daten mal von Angreifern verschlüsselt werden. Und dann kann man von dort die unverschlüsselten Kopien wieder einspielen, also so eine Art Backup-Lösung wirklich auch.
Aha.
Und ja, wie ist er vorgegangen? Erster Schritt, das mit dem Zielsystem verknüpfte Konto zu kompromittieren. Kein großes Problem, weil OneDrive in einem Verzeichnis Protokolldateien mit gültigen Sessions oder Session-Tokens speichert. Ja, zweiter Schritt, er ist also hergegangen, hat Verzweigungen angelegt oder Verknüpfungen oder Links, könnte man auch sagen, und hat eine Verbindung zu Speicherbereichen außerhalb des OneDrive-Verzeichnisses hergestellt und konnte dann wirklich so Dateien außerhalb dieses Verzeichnisses erstellen, ändern oder eben auch löschen. Und ist dann im dritten Schritt hergegangen, hat per Verschlüsselungssoftware Daten auf dem Zielsystem für den Besitzer unzugänglich gemacht. ne, indem er es verschlüsselt hat. Also zugänglich schon, aber eben unlesbar. Und im letzten Schritt hat er die von OneDrive erstellten Schattenkopien mit Hilfe einer Schwachstelle der OneDrive-App für Android einfach gelöscht.
Ja.
In dem Fall einfach eine schlechte Verkettung von Umständen, nennen wir es mal, oder eben vielleicht auch schlaue Verkettung aus Sicht des Sicherheitsforschers. Also gängige Sicherheitslösungen bieten hier eigentlich keinen Schutz, da sie zum einen OneDrive als vertrauenswürdige Anwendung einstufen und zum anderen auf dem Zielcomputer selbst eigentlich keine Malware installiert war.
Die gute Nachricht, Microsoft hat inzwischen Updates veröffentlicht, die dieses Vorgehen, ich glaube, sie hatten gesagt, erschweren oder ganz verhindern sollen. Ganz vom Tisch scheint es noch nicht zu sein. Wir behalten das mal im Auge und sind damit dann auch am Ende unseres 46. Skytel-Podcasts angekommen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher, und dir, Max, vielen Dank für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Skytel. Online-Akademie für IT-Sicherheit.